Also, 1. Mose. Wow! 1. Mose haben wir hinter uns. War eine tolle Erbauung. Und ja, jetzt habe ich natürlich wieder Gott gefragt, wie immer. Okay, was jetzt? Als nächstes, was ist dran für die Gemeinde? Ne? Wo soll man durchgehen? Und ja, Überraschung, 2. Mose. Ja, und ich bin nur ganz froh, weil. Ja, das ist einfach so elementar, ne? Das sind die Ursprünge, so darum dreht sich und handelt sich. Ja, das muss man einfach mal gemacht haben. Genau. Fangen wir an zu lesen. 2. Mose 1. 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali und Gad und natürlich der Aser. Und die ganze Nachkommenschaft Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber, der war schon vorher in Ägypten. Ne, erinnern uns, 70 Leute kommen da an, das auserwählte Volk Gottes. Das Volk, wo Gott zu Isaac und Abraham und zu Jakob schon gesagt hat, ihr werdet ein Volk wie Sand am Meer. Ne? Die Jahre gehen ins Land. Und 70 Leute kommen dann an, in einer ziemlich starken Hungersnot. Josef, der ist schon da mit, die sind zu fünft. Ne? Also 75 Juden, ganz allein in Ägypten, in dem schönsten Stadtteil, das man haben kann. Ne? Genau am Fluss, schön grün immer, Und wir wissen noch, als er da ankam, hat Josef gesagt, hey, das, was die Ägypter wirklich hassen, das sind Hirten, Viehzüchter. Das ist ein Gräuel für die. Hebräer, also ihr seid schon Gräuel. Mit denen können sie einfach aus moralischen Gründen schon gar nicht zusammen essen. Ne? Aber wenn ihr noch sagt, ihr seid Viehzüchter und Schafhirten, dann habt ihr es total. Ne? Genau, wollte ich jetzt so nicht sagen. Aber so in die Richtung. Ne, dann werden die sich mit euch überhaupt gar nicht vermischen, braucht ihr überhaupt keine Angst haben, die wollen überhaupt nichts mit euch zu tun haben. Und Josef hat gesagt und angeordnet, wenn der Pharao also fragt, was ihr seid vom Beruf, dann seid ihr Viehhirten, Züchter, Abschaum. Ne? Selbst der Obdachlose hatte mehr Stellung als ein Viehzüchter. Und wir haben gesehen, dass das wichtig ist und auch für uns, einfach wichtig für Israel damals, ne? So eine Mini-Nation, wie es auch war, von 70 Seelen, 75 Seelen, sollten sich separat von der Welt halten. Ne? Später, jetzt sehen wir die Geschichte von Mose, und wir, die versklavten Juden, die mittlerweile über 2 Millionen sind, rausführt ins verheißene Land. Ne? Eine lange Reise, ist klar, aber irgendwann passiert es dann ja. Und wir sehen, dass Gott durch Mose dann noch Gesetze gibt, damit die Juden nie vergessen, ihr seid Sünder. Und dass die ganze Welt nicht vergisst, wir sind Sünder. Ne? Wir haben absolut gar nichts gleich mit Gott, sondern wir brauchen Hilfe. Und noch dieses mosaische Gesetz, das wir noch durchgehen dann irgendwann. Nur für die Juden, damit sie nicht nur separat bleiben, sondern die Welt einfach Anstoß nimmt an ihr. Sondern dass egal, ob sie versprengt sind oder zusammen als Volk, dass sie total anders sind als alle anderen. Ne? Schon allein nur einen Gott zu haben, den Schöpfer von Himmel und Erde, den alleinigen Gott, der die alleinige Herrschaft nur und Majestät und seinen Thron nur auf sich in Anspruch nimmt. Ne? Das ist schon ein Anschluss damals schon für die Heiden gewesen. Ne? Und das machten die Juden schon für wir Jude. Dann hat sich nichts geändert bis heute. Und dann die ganzen Regeln, an die sie sich halten müssen, genau das Gleiche. Total separat zur Welt. Ne? Und so ist es auch für uns heute. Ne? Und wir sind in der Welt, so wie Israel hier in der Welt ist, in Ägypten. Ne? Der Hebräerbrief sagt uns, dann Ägypten ist nur ein Bild für die Welt. Ne? Und wir sind das geistliche Israel. Ne? Und momentan sind wir in der Welt, aber nicht von der Welt. Ne? Ein separat berufenes, auserwähltes und rausgenommenes Volk für Gott, auch trotzdem in der Welt gesetzt, um da präsent zu sein und der Welt zu zeigen, es gibt jemand anderes. Ne? Wir sind nicht die Norm, weil wir sind was anderes als ihr. Ne? So, Gott ist es wichtig, uns sollte es sehr wichtig sein. Und ja, die meisten, die kenne ich hier in dem Raum, weiß ich, dass es auch wichtig ist. So, also lesen wir mal weiter. Vers 6. Und Josef starb. Oh. Und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Also ziemlich lange Zeit ist vergangen, nämlich genau 350 oder 360, habe ich jetzt vergessen, Jahre. Aber die Kinder Israels waren fruchtbar. Sie regten und sie mehrten sich und sie wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Also klar wusste der über den Josef, der Ägypten gerettet hat und zur Welt Macht gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass der König, also der Pharao, alles Land verwaltet und Steuern kriegt. Ne? So ein, aber er hatte überhaupt nichts mehr zu tun mit ihm. Dem war es total wurscht. So, was der Pharao da mit Josef da vereinbart hatte. Ne? Neuer König, der von dem Josef nichts mehr wusste. So ein Vers. Danke. Der sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk der Kinder Israels, das ist zahlreicher und stärker als wir. Und das ist cool, oder? Das erste Mal, dass in der Bibel Israel schon als Volk, eine Nation gezählt wird. Ne? So, also Nation in der Nation. Oh Mann! Die sind stärker als wir, die sind mehr als wir. So ein Gott segnet die, hat er jetzt so nicht gesagt. So ein, aber wenn wir nicht aufpassen, so, dann haben wir keine Chance, irgendwie mehr da irgendwie zu siegen. Dann nehmen sie uns das Land weg. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viel werden, weil sie könnten sonst, wenn sich ein Krieg erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und alles aus dem Land ziehen. Darum setzt man Sklaventreiber über sie, um sie durch Lasten zu bedrücken. Und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es und desto mehr breitete es sich aus, so dass ihnen vor den Kindern Israels graute. Also klar, ne? Die Welt bringt Lasten und Druck. So, aber wir haben schon gesehen, Gott hat gesagt, können wir mal lesen, 1. Mose 15. Da war der Abraham noch Abraham. So, und noch kein Mann Gottes. In dem Sinne, ne? Was habe ich gesagt? 15 Vers? 13
bis 16.
Genau, 13. Da sprach er, also Gott, zu Abraham: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen, 400 Jahre lang. Also da war noch nicht mal ein Kind geboren von Abraham. Ne? So, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, in einem guten Alter begraben werden. Sie sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also in dem Land, das Gott verheißen hatte, das ist eures, da haben die Amoriter noch gewohnt, ziemlich starke Nation. Und Gott kommt zu Abraham und sagt: Ich werde dir ein Kind geben, ne? Und ich werde aus dir ein Volk machen, mein Volk. Und ich werde dir dieses Land geben und ich werde dein Gott sein und du wirst mein sein. Ne? So ein, aber jetzt noch nicht. Ja, und oft ist es so, dass Gott zu uns kommt, uns irgendwas, eine Vision gibt oder was aufs Herz legt. Ne? So ein, und wir sind voll Feuer und wollen gleich drauf losrennen. Ne? So ein, aber meistens ist es halt so, dass man dann lernen muss, dass man erstmal gar nicht bereit ist. Vielleicht kennt ihr das. So ein, ich habe das schon oft erlebt. So ein, dass irgendjemand kommt und sagt, so ein wiedergeborener Mensch, so kommt und in der Gemeinde sagt so: Oh, Mensch, meine Gabe ist das und ich kann das echt gut. So ein, also da denke ich, bin ich berufen, das zu machen. Ja. So, wenn ich das höre, dann ist bei mir sofort die Alarmglocke erstmal an und dann heißt es für mich erstmal, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was du machen sollst. Ja. Weil wenn jemand kommt und sagt, ich bin gut da drin, so dann. Also unsere Stärken Ne? Unsere Gaben, unsere Talente, das, was uns ausmacht, das, was wir richtig gut können, das sind unsere größten Schwächen, habe ich festgestellt. Weil es da halt die Versuchung sehr schnell kommt, ne? So dass man nicht mehr um Hilfe bittet, sondern einfach macht. Ne? Weil man es ja eh kann. Und im Endeffekt kriegt dann nicht Gott die Ehre, sondern ja, unsere Hände. Unsere Schwächen, das, was wir am wenigsten können, habe ich festgestellt, wenn Gott das will und uns das gibt und uns da auf den Weg schickt, dann sind das unsere Stärken. Ne? Zum Beispiel, das ist ein doofes Beispiel, aber zum Beispiel, das ist auch ein dummes Beispiel. Ach, dann nehme ich was von jemand anderem. So ein Kammer zu meinem Pastor, jemand aus der Gemeinde hat gesagt, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich soll Kindergottesdienst machen. Das ist nur ein Beispiel, ne? So ein, aber ich mag überhaupt keine Kinder. Und die mögen mich nicht. So, und ich kann überhaupt nicht denen irgendwas lernen oder so, weil ich krieg's irgendwie nicht hin. Dass jedes Mal, wenn ich irgendwas erklären möchte und denke, oh, das war jetzt schön, simpel, dann gucken die Kinder nur an, hä? So, ne? Also irgendwie, ich kann, aber keine Ahnung, irgendwie denke ich, Gott will mich da jetzt haben. Ne? Und das ist das perfekte Herz, ne? Weil diejenige, die, keine Ahnung, so, die ist da rein und du hast gemerkt, so, und die muss stundenlang oder tagelang, wer weiß, so schon auf ihren Knien vor Gott gewesen sein und für diese eine Stunde mit den Kindern gebetet haben, ne? Und gesagt haben, oh, gib mir Liebe, gib mir Kraft, gib mir irgendwie Weisheit und irgendwie die Gabe, dass ich das erklären kann, so bitte wirke mit deinem Geist, ne? So, auch benutze mich irgendwie, dass ich, dass die Kinder hier rausgehen und einfach gelehrt wurden, so wie auch die Großen, ne? So, und dich kennenlernen durch mich, benutze mich als Sprachrohr. Und ich meine, das Tolle ist so, ne, das war ihr Platz, Gott wollte sie da und Gott hat sie begabt. Und die Kinder sind abgegangen und haben Gott kennengelernt, immer mehr, ne, und sind gewachsen. Daraus sind Evangelisten gekommen mit 9, ne, so ein Lobpreiser, so ein Beter, das war total genial, einfach zu sehen. Herzen, die so, die nur an sich gedacht haben und auf einmal anfangen zu dienen. Kinder. Ne? Das, was du eigentlich von Kindern nicht erwartest. Aber Gott möchte das schwache Gefäß. Ne? So ein, und es war einfach eine riesen Erbauung. So ein, und so ist es mit allem. Ne? Gott kommt und Gott beruft. Und wenn das eine Sache ist, die uns überhaupt nicht liegt, so dann sind wir die Gesegnetsten überhaupt. Weil dann bekommt nur Gott die Ehre. Ne? Weil dann müssen wir nach ihm fragen. Genauso wie ich jedes Mal beten muss, bevor der Gottesdienst losgeht, so benutze mich irgendwie als Sprache. Weil wenn du mich außerhalb der Gemeinde kennst, kennst du mich, kennen mich ja manche, dann bin ich eher, ja, weiß nicht. So ein, genau. So ein, ne? Aber ich muss. Und genauso kommt Gott hier auch zu Abraham und sagt, hey, ich habe was vor mit dir. Ja, und ich werde das machen, aber du und die Nachkommen nach dir, die müssen erstmal vorbereitet sein. Nicht nur das, 400 Jahre. Und warum? Habt ihr gerade gelesen? Weil das Maß der Amoriter noch nicht voll ist. Ne? Und wenn ich auf der Straße in den letzten Jahren war und mit Leuten geredet habe, kam am meisten über Gott, ja, pff, was ist denn das für ein Gott? Also wenn es einen Gott gäbe, warum gibt es denn so viel Ungerechtigkeit? Ne? So viele Kinder, die vergewaltigt werden, so viel Menschen, die an Krankheiten oder an Hunger sterben, ne? So, wie kann denn das überhaupt sein, dass ein Gott der Liebe und der Gnade und der seine Schöpfung so liebt, ne? Und sogar sein Leben gegeben hat, so, da überhaupt nicht eingreift, das alles zulässt? Ozonloch, ne? Und was weiß ich. Und das ist so krass, weil ich dann entweder denke oder sag, so ein, ja Mensch, sei doch froh, dass das so ein Gott ist, der sich da raushält noch, ne? So, weil jetzt ist noch Gnadenzeit. Wir sind in den letzten Tagen. So, und wenn ich das lese hier mit den Amoritern, den 400 Jahren, dann kommt es mir so vor, als ob bei Gott halt so eine Messlatte ist, ne? So ein kleiner Pegel und die Sünden, und dann steigt das auf, ne? Und bis zu einem gewissen Maß, da ist, und zu einer gewissen Zeit, da ist es festgesetzt, und ab dann hört die Gnade auf, und dann kommt das Gericht, ne? So, und Gott gibt den Amoritern noch 400 Jahre, um Buße zu tun. Genauso wie er, der Welt 100 Jahre gegeben hat. So ein, bevor die Sintflut kam. Noah hat 100 Jahre an der Arche gebaut. Noah war ein Evangelist, der hat erzählt. Alle Leute haben ihn angeguckt und haben gesagt, du hast doch einen absoluten Knall. So, ne? Regen. Du Spinner. So, So, und ich glaube, der ganze Kontinent, was ja noch einer war, so ein, hat von Noah gehört in den 100 Jahren. Von diesem Spinner, der ein Boot baut, war ja sagt, so, dass es regnet und Gott und jeder Buße tun soll. Ne? Und du siehst ja, so, wie viele Buße getan haben. Irgendwann war das Maß voll. So, und Gott hat gerichtet, damit es endlich aufhört, diese Qual. Ne? So, und genauso ist es mit den Amoritern. Ist kein gemeiner Gott, sondern ist ein Gott der Gnade und der Liebe. Mann, der lässt uns so lange Zeit. Ne? So, und gibt uns immer wieder eine Chance, holt uns immer wieder hoch. So, und ist kein Gott, der den Menschen einfach wegschmeißt, sondern ein Gott, der alles gibt und dennoch wartet. Ne? Und immer wieder kommt und immer wieder Geduld hat. So, aber es ist ein gerechter Gott und dafür liebe ich ihn am meisten. Nicht nur, dass er ein gnädiger Gott ist, dafür liebe ich ihn auch, aber dass er gerecht ist. Ne? Weil er ist ein Gott, der, obwohl es ihm, der sagt, nee, das will ich mir und das will ich meinen Kindern nicht antun auf Ewigkeit. Ne? Sondern ich will, dass endlich wieder alles heil wird. Ich will es reparieren und er hat es repariert. Ne? So, ist ein Gott, der tut, was er sagt. So, und jetzt sind fast 400 Jahre rum. Ne? Mose wird jetzt geboren, das werden wir gleich lesen. Jetzt verrate ich alles. So, und dann tötet er jemand, wird raus, also flieht vom Land, ne, und dann braucht er nochmal 40 Jahre. Nach 40 Jahren wird er neu berufen und kommt zurück und führt Israel raus. Also 400 Jahre. Gott ist ziemlich präzise. Lesen wir weiter. Danke. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Also keine Ahnung, was das jetzt heißt. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, aber nicht so intensiv. Weil davor waren ja schon Sklaventreiber. Vielleicht war das dann noch so wie heute Zeitarbeitsfirma mäßig. Ne? Du hast eigentlich keine andere Wahl. Oder so ein Euro-Job. So, eigentlich bist du Sklave und arbeitest für nichts. Aber wenigstens hast du noch irgendwie das Gefühl, dass du noch Recht hast. Aber jedenfalls jetzt wird es gewalttätiger. Je mehr sie aber... Nee, doch. Ach Mensch, Leute, danke. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst und sie machten ihnen das Leben bitter. Mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegel und mit allerlei Feldarbeit. Lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Ne? Wenn du mal Pyramidenbilder gesehen hast, ich war noch nie drinne, will ich auch nicht, aber... Da hast du so Bilder, so, wo die ganz viele Sklaven sind, die ausgepeitscht und unterdrückt werden. Ne? So Steine ziehen und Ziegel machen. Ne? So, und dann kannst du dir vorstellen, wer die Pyramiden gebaut hat. So, ne? So, wer diese fetten Steine geschleppt hat. So, das sind die hier. Ne? So Millionen von Menschen, die geknechtet wurden. Und man könnte jetzt meinen, jetzt sind sie zerbrochen und kaputt. Ne? Und der König von Ägypten redete mit dem hebräischen Hebammen, von denen die eine Schipra, die andere Bua hieß. Und er sprach, also wenn ihr die Hebräerin entbindet, so seht auf der Stelle nach. Wenn es ein Sohn ist, tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen, die fürchteten Gott und die taten nicht, was ihm der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Also die ganze hatte Zwangsarbeit und Gewalt und der Druck auf Israel, so ein hat nicht gebracht. Die haben sich trotzdem weiter vermehrt wie die Karnickel. Kann man auch netter sagen, ich weiß, tut mir leid. Aber ihr wisst schon, sie waren sehr fruchtbar und gesegnet. Ne? So, also bleibt ihnen, dem König nur noch eins übrig. Und da siehst du schon diese, ja, diese sündhafte Natur von uns Menschen. Ne? So, weil Sünde fängt ganz klein an, ne, und sieht so niedlich aus. Ne? Und dann kostest du und naja, vielleicht schmeckt es bitter, manche Sünden, aber geht noch. So, ne? Aber das Herz wird dunkler und dunkler und dunkler. Ne? So, und jetzt ist er an einem Punkt, wo es ihm total egal ist. Ja, dann werft die Babys halt in Müll. Ne? Ist nur Vieh. So, sind keine Menschen. Und die Hebammen hier, also ich denke nicht, dass 2 Millionen Menschen laut Liste waren es, glaube ich, 700.000 Männer. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viele Frauen, ist mir jetzt total wurscht. So, aber jedenfalls, das für, sagen wir mal, jetzt 700.000 Frauen, wahrscheinlich mehr, so waren bestimmt ein paar Single-Frauen dabei, aber dass da nicht nur zwei Hebammen da waren. Ne? Vor allem, wenn die so fleißig waren. So. Aber ich denke mal, dass das hier die zwei Oberhebammen waren, die halt gesagt haben, so geht's lang. Ne? Neue Techniken und so weiter. Ne? Was aber toll ist, ich meine, da steht der König und das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich meine, wir können das uns kaum vorstellen, weil wir haben keinen König in Deutschland. Wir haben Präsidenten, aber ich weiß nicht, ich glaube, die Masse der Bevölkerung in Deutschland ab einem gewissen Alter wissen überhaupt nicht, was ein Präsident, wie er heißt, ne? So ein, oder was für eine Funktion er hat. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt eine große Funktion hat. So ein, dann haben wir eine Kanzlerin, so ein, wenn du in Medien guckst, die wird eigentlich kaum respektiert, ne? So ein, also wir haben eigentlich überhaupt nicht so eine, aber für mich, ne, der ich in Deutschland, ich meine, ich hatte Erich Honecker, ich bin im Osten groß geworden. Das war so ein bisschen der König, ne? Aber ich war viel zu jung. Ne? So ein, für mich fällt es schwer, mir das so vorzustellen. Ne? So ein, aber stell dir mal vor, du kannst es dir vorstellen, du stehst da von einem König. Nicht ein König in der Demokratie, sondern ein König, ne, der sofort entscheiden kann, Leben oder Tod über dich. Ne? Deine Nase gefällt mir nicht, weg. So ein, ja, Leben oder Tod. Oh, das, für mich sind das Helden, diese Hebammen. Ne? Weil die haben ihr Leben halt zu verlieren. So ein, auch da siehst du ihren Glauben. Ne? So ein, ihren tief gegründeten Glauben und das tiefe Vertrauen in diesen alleinigen Schöpfergott. Ne? So ein, und dass sie da stehen und sagen, nee. Und Gott sagt zu uns das auch so. Glaubt mir und vertraut mir. Ne? Egal, was für euch zu kosten scheint. Selbst wenn es euer Leben ist oder euer Ansehen oder euer Job oder eure Familie. So ein, vertraut mir. So ein, wenn irgendwas gegen mein Wort ist, so dann folgt der Welt nicht mehr nach. Ne? So ein, ansonsten bleibt demütig unter den Leitern und Chefs und Gewalten, unter denen er nun mal steht. Und die Hebammen lassen sie leben im Vertrauen auf Gott. Aber die Hebammen fürchteten Gott. Und weiter geht's, Vers 18. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, ja, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lasst? Da antwortet die Hebammen dem Pharao, nun, die hebräischen Frauen, die sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, da haben sie schon geboren. Und Gott segnete die Hebammen. Das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, da baute er ihnen Häuser. Also, das ist eine blöde Übersetzung des Schlachter. Also machte sie fruchtbar. Segnete sie mit einer großen Familie. Ne? So. Da gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Ne? Also der Pharao zwingt jetzt das ganze Volk und sagt, sobald ihr ein männliches Kind seht, bringt es bitte um. Ne? Nicht bitte, sondern bringt es um. So, kennen wir doch, oder? Der Retter wird geboren, ne? Und bevor das passiert, so gibt es auch einen richtig großen König, so einen sehr mächtigen König, der halt sagt, so ein jedes Kind in Israel, jedes Baby, jedes Männliche, bis von dem bis zu dem Alter soll umgebracht werden. Ne? Und ich meine, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein, dann denkt euch das. Ne? Ihr sollt ja auch abwägen, was ich hier sage und nicht alles annehmen. Aber ich denke hier, dass der Satan seine Finger mit dem Spiel hat. Ne? Und Mose diesen Retter so wegschaffen will. Aber wie dem auch sei, Gott lässt es nicht zu. Ne? Und das gibt mir auch so eine Riesensicherheit. Ne? Wir haben einen Gott, einen Schöpfer. Jemand, der uns gemacht hat. Jemand, der uns kennt. Ne? Jemand, der bei uns anklopft, Tag ein, Tag aus. Ne? Jemand, der uns nicht loslässt. Und selbst wenn wir ihn hassen und selbst wenn wir uns gegen ihn entscheiden, ist er da und bleibt treu und wartet, dass wir ihn endlich reinlassen. Ne? Manche Menschen kämpfen 80 Jahre gegen Gott, leben auf dem Sterbebett. Und dann kommt der Moment, wo sie es erstmal in ihrem Leben demütig sind vor ihrem Schöpfer, ne? Und sagen, ich nehme dich jetzt an, ich brauche deine Gerechtigkeit. Vergib mir, komm mit zu meinem Leben. Dann machen sie Augen zu, sind tot, machen ihre Augen auf und stehen vor Gott. Und er lächelt sie an, weil sie in Jesus gereinigt sind, weil er bezahlt hat. So, ne, was für ein Gott. Und Gott macht, was er will. Ne? Und das ist auch das Gute für uns. So, ich meine, Ich mache mir so oft Sorgen um nichts im Endeffekt, ne? Ich habe so viele Ängste, so ein, auch Kleinigkeiten. Meistens beschäftigen mich nicht diese Riesenberge, die ich nicht versetzen kann, ne, sondern diese alltäglichen Kleinigkeiten. So, ich hab zwar einen geistlichen Kampf, wie wir alle, aber ich lebe in Deutschland. Ich meine, ich habe halt mit banalen Dingen echt zu tun. Ne? So, manchmal, meine Tochter sagt immer, sie ist eine Prinzessin. Schmetterling. Ne? Und Prinzessinnen müssen sich halt so benehmen. Und Prinzessinnen dürfen zickig sein und Prinzessinnen dürfen weinen wegen nichts. Ne? So, und Prinzessinnen dürfen sich widersetzen und machen, was sie wollen, ne? Weil das ist ja eine Prinzessin. So. Und ich meine, das nervt tierisch. Und ich sagte nur mal, oh, ich mag keine Prinzessin. Prinzessinnen sind echt total doof. Ne? Und dann sehe ich manchmal in mein Leben und in manchen Momenten zeigt mir der Geist so, na Prinzessin, Schmetterling, ne, so, und das ist schon enorm, ne, weil ich von mir denke so, na, ich bin Mann Gottes, ne, und dann macht Gott manchmal die Rollos hoch, ne, und du erkennst so, dass du eine Prinzessin bist und dass Gott dir 10 Matratzen schenkt und du dich beschwerst über die eine Erbse, die ganz unten liegt. Ne? So, bei dir alles wehtut auf einmal. Oh, ich kann überhaupt nicht mehr schlafen. So, und oft sind das meine geistlichen Kämpfe, so, ne, wo ich mich im Endeffekt dann schäme, weil ich mir denke, Mann, mir geht's so gut. Ne? Alles ist in Gottes Hand. Und eigentlich habe ich für andere zu kämpfen. Ne? So, warum beschwere ich mich denn überhaupt? So, warum lasse ich überhaupt zu, dass Sorgen und Ängste und Neid und Stolz überhaupt im Weg kommen, so, ne, zu dieser Freiheit, zu der Jesus mich immer berufen hat. So, und da bin ich dankbar, weißt du, und wir haben Gott, ne, so der uns schon gerettet hat, so, weißt du, und der immer wieder kommt, anklopft und sagt so, hey, du bist vielleicht bedrückt und vielleicht bist du eine Prinzessin, ne, aber du kannst mir vertrauen und du kannst mir glauben, ne. Und das ist eben das, ne, so ein, diese Ehrfurcht vor Gott ist nichts anderes als Glaube und Vertrauen in Gott, in diesen mächtigen Schöpfer, der alles in seiner Hand hat und alles kontrolliert und nicht zulässt, dass wir verloren gehen, nicht zulässt, dass wir mit irgendwas nicht zurande kommen, ne? Sondern er hat alles geplant und er hat alles erledigt. Vielleicht sitzt du gerade vor deinen Arbeiten, ne? So, und denkst du, das schaffe ich nie, so, da fliege ich durch, ich schaffe meine Prüfung nicht, bla, ne? So, das ist alles Quatsch. Das ist das Werkzeug, das Gott dir gegeben hat. So, also ist das auch so ein Punkt, so ein, weißt du, wo wir nicht die Welt über uns so einstürzen lassen, ne, wo wir in Dunkelheit sind dann nur noch und uns selbst bejammern und wie traurige Zombies, ne, so durchs Leben gehen. So, Gott hat das alles in seiner Hand. Ne? Und da bedarf es nur an Glaube und Vertrauen. Und ein Mann aus dem Haus Levi, der ging hin und er nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau, die wurde schwanger und gebar einen Sohn, den Mose. Ist cool, habe ich noch nicht gewusst. So hatte ich immer gelesen, dass Levi, dass Mose vom Stamm Levi ist. Die Leviter sind ja dann die Priester. So, die den Gottesdienst machen. Das sind die den Menschen erzählen, wer Gott ist. Wir, die Christen, sind die Leviten, ne? Geistlich gesehen. Priester Gottes. So. Und als sie sah, dass er schön war, da verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, dann nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Was für eine Mutter, oder? Ich meine, ich lese das und für mich ist das eine Glaubensheldin, eine Wolke, ne? So ein, wie der Hebräer sagt, achtet auf diese Wolken von Zeugen des Glaubens, ne? Damit ihr erbaut werdet und ermutigt werdet. Und ich meine, ich habe immer über Mosen gelesen oder gehört, so, aber diese Mutter ist doch einfach ein absolutes Vorbild ne, an einer Frau, die einfach schlicht ist und einfach, so ein normal wie ich, ne, ein Arbeiter, so ein, aber trotzdem einfach Gott vertraut. Einfach sagt, da ist ein Schöpfer, der hat alles in seiner Hand, der hat auch mein Kind in der Hand. Ne? Und ich meine, das ist eine Mutter, die ihr Kind liebt. Und 3 Monate kannst du es verbergen. Aber irgendwann weint es zu laut oder was weiß ich. So ein, ne, so ein, und sie will nicht, dass er umgebracht wird. Und das ist wieder so ein Glaubensschritt, den sie macht. Ein total krasser Glaubensschritt. Sie übergibt ihr Kind Gott. Ne? Und wenn du mal ein bisschen googelst und nachforscht, der Nil ist super gefährlich. So ein riesige Flusspferde und die sind nicht süß. Die sind super aggressiv. Ne? Alligatoren, so ein Flamingos. Ich weiß nicht, was da noch alles ist. Aber ich will nicht im Nil baden, auf keinen Fall. Ne? So ein. Und ich meine, sie macht da dieses, hier ist wieder eine doofe Übersetzung, hier steht Kästchen, aber im Hebräischen steht da Deba. Und Deba ist das gleiche Wort, das benutzt wurde im 1. Mose für das Ding, was Noah baute, ne? Arche. So. Finde ich total interessant. Vielleicht ist es doch für euch total unwichtig, aber ich finde es cool, sie baut eine kleine Arche. Ne? So ein, und übergibt das im Vertrauen zu Gott und sagt, mach du mit dem Kind, was du willst. Und sie legt es dahin. Ne? Das Ding fährt los. Jedenfalls ist es im Film so. Ne? Lesen wir weiter. 4. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Also vielleicht liegt das, diese kleine Mini-Arche auch nur im Schilf und bleibt da stehen. Ne? Und schwimmt nicht wie bei Josef. Nee, wie ist der? Ist auch geil. Hier, Disney-Verfilmung, Fluss lang. Oh, so. Aber jedenfalls, die Schwester will wissen, okay Gott, was machst du? Was hast du vor? Was passiert? Ne? Vers 5. Da kam die Tochter des Pharao herab. Auch was für ein Zufall. Um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen, die gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, okay, also das Kästchen ist nicht wie im Film geschwommen, sondern stand da immer noch, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, da sah sie das Kind. Und das typische Frauen, sobald sie ein Baby sehen, oh, ich hasse Kinder, ich kann überhaupt nicht mit Kindern anfangen. Und sobald da ein Kind vor der Tür steht, oh, so ein Pucker, Pucker. Und als sie es öffnete, wir Männer sind da anders, wir sagen, nett. Und als sie es öffnete, da sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, oh, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao. Also Moses Schwester hat auch so eine tolle Familie. So ein, ne? Ich meine, das ist die Prinzessin dort. Ne? Und sie ist die Sklavin, die so unterdrückt wird. Ne? Sie, die Sklavin, die als nichts geachtet wird, noch nicht mal als Mensch geachtet wird. Ne? Dieses Treibvieh der Ägypter, die geschlagen werden. So ein, und trotzdem traut sie sich daran zu dieser mächtigen Frau. Ne? Und die geht dahin und redet sogar mit ihr. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter, die ist clever, und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, na dann geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, ja nimm mal das Kindlein mit und still es mir. Ich will dir deinen Lohn geben. Also, das ist doch Gott, oder? So ein Sie gibt dieses Baby in die Obhut von Gott und Gott so ein, macht seinen Plan mit dem Baby. Ne? So ein, und jetzt kriegt sie ihr Kind wieder zurück und kriegt sogar noch Kindergeld dafür. So ein, in Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, ihm die Sachen zu geben, es lohnt sich immer. Nicht wegen Kindergeld. Aber so wie Jesus sagt, so Mann, ihr seid so. Ach, ihr haltet da eure kleinen Krümelchen fest, ne? Ich gebe euch 80-fach mehr zurück. So. Ihr müsst mir einfach nur vertrauen, dass ich weise umgehe mit dem, was ich dir gegeben habe und was mir gehört. weil ich dich erkauft habe. Also lass los und vertrau mir einfach. Gut, wo war mal Kindergeld? Steht. Ja, still ist mir. Da nahm die Frau das Kind natürlich zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gebar ihm, sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und Hebräisch heißt, bedeutet Mose im Deutschen rausgezogen. Ja, ich wollte es nur mal sagen. Interessant ist hier, dass man hier überhaupt nichts über Mose so richtig mitkriegt. Ne? Und auch jetzt in den nächsten Wochen nicht. Über seine Kindheit und was er für ein Mann war, bevor er das erste Mal Gottes Stimme live hört. Ne? Und doch sagt die Bibel uns was. Und das will ich nochmal ausschlagen. Ich hoffe, ihr schlaft noch nicht. Apostelgeschichte 7, Vers 23. Lest mal Vers 20. Natürlich muss man noch was trinken. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, dann nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und erzog ihn als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und er war mächtig in Worten und in Werken. Wir werden dann noch sehen, dass Mose da steht vor Gott und sagt, ich kann nicht reden. So. Ich brauche einen Dolmetscher, der ganz klar redet, ne, zu dem Volk. Als er aber 40 Jahre alt war, da stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, da wehrte er es ab und schaffte dem Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden das nicht. Kommt gleich noch zu, warum wir das lesen. Und Hebräer 11, steht auch noch was über Mose. Weil ich könnte das jetzt erzählen, aber das, ich will nicht, dass ihr denkt, ich denke mir hier die Sachen aus. Und erzähle ich hier Geschichten, weil es gerade passt. 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Also Mose wusste und war immer Hebräer. Ne? Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt dem vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Wo kommt das her? Also entweder hat der Hebräerbrief sich da ein bisschen verschrieben, irgendwie ein paar Verse verrutscht oder so. Ich meine, wie kann denn Mose bitteschön an Christus glauben und ihn erwarten und Christus als großen Reichtum sehen? Und lesen wir nochmal Vers 26. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an, also das, was ihn erwarten würde. Durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an die Unsichtbaren, als sähe er ihn. Durch Glauben hat er das Passa durchgeführt und das Besprengen mit Blut, damit der Verderber ihre Erstgeborenen nicht antastete. Mose war ein Mann Gottes. Und ich meine, er war die ersten 3 Monate bei seiner Mutter. Okay, kannst du sagen, ist ein Säugling, kriegt nicht viel mit. Ich bestreite das. Und dann wieder zurück zur Mutter, bis er abgestillt war. Ne? Und damals war das so mit 3. So. Und ja, da ist es besser heute. Und die ersten, ich weiß nicht, ich weiß noch, vor ein paar Jahren waren es die ersten vier. Wahrscheinlich hat sich das schon wieder geändert. Aber damals war es, heute habe ich irgendwo gelesen, die ersten 7 Jahre, mir ist es so wurscht. Aber die ersten Jahre sind entscheidend für unsere Entwicklung, heißt es. Ne? So. Und da werden wir geformt, so jedenfalls unser Grundcharakter. Ne? Ich meine, auf der anderen Seite denke ich, dass auch jeder von uns eine gewisse Grundform hat von Gott. Aber Mann, die Jahre sind so entscheidend. Ne? Das sind die Jahre, wo wir echt so unseren Kindern erzählen können. Ne? Wo so eine Beziehung, meine Kinder, ich zwinge den Jesus nicht auf und auch mein Glauben nicht. Ich lebe es einfach. Und ich liebe meinen Gott und ich warte auf meinen Gott und ich lebe mit ihm, als ob ich ihn sehe. Ne? So, weil er da ist und weil ich ihn höre, ist ein lebendiger Gott. Ne? Ich muss mir da nicht. Ich finde es schade immer, wenn ich Brüder und Schwestern sehe, die anscheinend mit einem Gedanken rumlaufen, ne? So mit einem Wissen. So, und eigentlich ist denn Gott nicht mehr als die Theorie, die sie halt lesen und hören. Ne? Aber unser Gott ist lebendig. Und ich meine, wir haben den gleichen Glauben, den Mose hatte. Ne? Ein lebendiger Gott. Wir sehen ihn. Wir hören ihn. Ne? Wir reden mit ihm. Wir lassen uns führen. Und wenn ich meine Kinder so ansehe, das ist krass. Ich meine, für sie ist das ganz natürlich. Sie sehen Gott auch. Zwar in ihrer kindlichen Art. So, aber Gott ist da. Und sie haben noch keinen tiefen Einblick, wer Gott ist. Aber Gott ist da. Ist ganz natürlich. Klar gibt es Gott. Ne? So ein von daher, was für ein Mann, oder? Ich meine, du liest immer über Mose und was er dann getan hat und seine Werke werden erhoben. Aber das ist doch krass, oder? Ich meine, er war ein Mann, bevor Jesus kam, so ein, wie David, der einen Heiligen Geist bekommen hat, schon als Kind. So ein, und der auf den Christus gewartet hat und der an Christus gepredigt hat. So ein, wie Noah, so wie alle möglichen anderen. Ne? So ein, weißt du, und er hat gewartet, dass der Erlöser kommt. Und er hat auch, liest mal woanders, habe ich jetzt nicht rausgesucht, so ein, müsst ihr mir glauben, aber er hat gewusst, dass er berufen ist für was Größeres. Und seine Eltern auch. Ich denke mal, das meint, er sah so schön aus. Ich denke mal nicht, dass er so schön war. Vielleicht war das. Ne? Sondern was Besonderes, was Kostbares, was man nicht wegschmeißen darf. Ne? Sondern was, wo Gott seine Finger hat. Ne? So, weißt du, und dieser Mann, der wächst auf im Palast. Er hat die angesagteste Weisheit, ne? Hier das Schulsystem und so weiter, alle möglichen Sprachen, wurde ausgebildet in Kampfkunst, so ein ist Reiten, Bogenschießen, sollten die Ägypter damals ziemlich cool gefunden haben, habe ich gehört, gelesen. Ist mir auch total egal, so, vielleicht hat er auch einfach Ballett getanzt, so, aber jedenfalls war ein Mann von Welt. Ne? Und ich meine, Josef, ne? Josef kam von einem einfachen Elternhaus. Damals waren es, wie viel? 13 mit Frauen. Die eine war schon tot. 14. 15. 15 Leute, ne? Als Josef nach Ägypten kam. Und dann wurde reingesetzt im Endeffekt in dieses allerkostbarste Haus, ne? So dieser Tempel. So die, da wo alles entschieden wurde, ne? So, er wohnte dort, wo sich sonst ein normaler Mensch nicht hintrauen würde in die Nähe. Ne? So, ich meine, ist zu ertragen. Ne? Aber bei Mose ist das Besondere, ich meine, er ist aufgewachsen an dem Ort, so ein, wo es keinen Höher gibt auf der Welt zu der Zeit. Das ist, als ob wir im Weißen Haus, naja, ist ein blödes Beispiel, ne? So, aber ich meine, da war der König, der Pharao. Ne? So, und das war ein mieser Pharao. Ein böser Pharao, ne? So, aber da ist Mose aufgewachsen, als Prinz. Mit allen Annehmlichkeiten, so die ein Pharao und seine Kinder so haben, ne? Aber er wusste von Anfang an und die ganze Zeit, das ist eine Übergangsweise. Ne? Und er selbst hat sich entschieden, das wollte ich eigentlich heute noch lesen, aber ihr seht alle so müde aus, von daher hören wir dann vielleicht auf. Aber er hat sich dann entschieden, von diesem kostbaren Haus ins Land ziehen, ne? So eine Hirte zu werden, so ein Viehzüchter, wo er dann die nächsten 40 Jahre sein wird, ne? So ein, und das alles, weil er ganz genau weiß, so, Gott hat einen Plan. So ein, Gott hat einen Plan für mich. Und Gott hat einen Plan für mein Volk. Und darauf warten wir alle. Und genauso sollte es bei uns auch sein, ne? Männer und Frauen, so ein, die sich ihre Berufung total bewusst sind. Und die ihren Gott genau kennen. So, die genau wissen, wie könnte ich dir nicht vertrauen? Ne? Wie könnte ich dir nicht glauben? Und jetzt sei es dahin, ob das schwer ist oder nicht. Oder möglich oder nicht. So ein, aber wir können. Ne? So ein, und genauso diese Berufung, die wir haben, dass jeder von uns, jede einzelne Person einen bestimmten Weg von Gott bekommen hat. Ein Plan, der ist festgeschrieben. Ne? Und nicht so niemand wird den umschreiben können. Selbst wir nicht. Habe ich mal überlegt. Weil Gott, bevor wir da waren, schon gewusst hatte, wie wir uns wann, wo entscheiden. Ne? Also alles ist schon fertig. So, eigentlich spielen wir nur noch jetzt den Film ab und wenn es dann erledigt ist, dann kann es endlich neu anfangen. Ne? Zweite Teil. Ich hoffe, es gibt keinen dritten. So, ne? Und es gibt doch einen übelsten Frieden, oder den wir haben und sonst niemand. So, dass wir es überhaupt nicht vergeigen können. Weil wir haben uns schon entschieden. Wir sind schon mit unserem Schöpfer zusammen. Ja. Es sind Lass uns beten. Ich danke dir, Herr, dass du uns herausgezogen hast. So. Ja, und dass du uns ein neues Leben gegeben hast, dass du uns eine Berufung gegeben hast, so, dass du uns sagst, dass du uns erwählt hast, so, dass wir dir wertvoll sind und kostbar, und dass du einen Plan hast, so, den nichts und niemand umschmeißt, so, und dass du es nicht zulässt, dass uns irgendjemand von dem Weg abbringt, so, und uns reißt von dieser Lösung, von diesem Weg nach Hause. So. Ich danke, dass wir da echt Kraft finden können und Stärke und dass wir da hundertprozentige Sicherheit haben, so, dass wir unterwegs sind mit dir und durch dich da durchgetragen werden. Und so wie es im Psalm steht, so, wenn ich falle und nicht mehr laufen kann, dann ziehst du mich halt. So, aber du lässt nicht zu, dass ich zurückbleibe. So, und ich bitte dich, dass du uns da stärkst, so, und dass wir unseren ganzen Alltagsstress, unseren ganzen Sorgen, unsere Ängste, unsere Probleme, dass wir, ja, dass wir dir die einfach geben und in eine Arche schmeißen und, ja, da lassen. So, und ich auch Probleme mit Kindern, so, oder sonst irgendwas, so, mit unserer Ehe oder mit unserem Job, so, oder mit Freunden, so, egal was ist, ich möchte dir das geben und ich möchte das bei dir lassen. Und ich weiß, dass du besorgt bist und ich weiß, dass du meine Last trägst, so, dass du mich befreien willst, so, und dass du mir die Last vielleicht zurückgibst, aber ja, im richtigen Maß. So, ich bete dich dafür an, ich danke dir dafür, dass ja, dass ich nicht nur den Schöpfer und den König der Welt und des Universums und des Himmels, wo die Engel leben, so kennenlernen darf, sondern dass das auch so persönlich ist und so echt. Und ich liebe dich vor allem, dass ich nicht jemand anderes sein muss, sondern dass ich echt sein darf vor dir. Ein Mensch, so ein Stefan Spielow, so, dass ich nicht Paulus sein muss oder Mose oder Jesus oder sonst irgendjemand, sondern dass ich als ich komme und du nun mich willst, Herr. Ich danke dir einfach, dass es ehrlich ist mit dir und echt. Und dass ich mich nicht verstellen muss, so wie Menschen das von mir fordern manchmal. So, oder wie der Satan mir ja, das irgendwie ins Gewissen reden will. Sondern, ja. Und ich bitte dich, dass du uns erbaust und die nächsten Wochen, wenn wir durch Mose gehen und sein Leben, dass wir einfach sehen, dass wir das sind und dass du genau das Gleiche mit uns tust. So, und dass wir erfüllt werden einfach von deiner Herrlichkeit und einfach nur dich preisen und deine Größe erkennen, nicht nur in Moses Leben, sondern in unser Leben. Das bitte ich ja meistens, dein Geist kommt und das, ja, dass es wirklich echt und lebendig wird in uns, so dass wir nicht hin und her getrieben sind, sondern feststehen. So. danke für diese Freiheit. Und ich danke dir für diese Erlösung. Jesus, und für die, die im Raum sind, die nicht freigekauft sind, die noch nicht von neuem geboren sind, für die bete ich von ganzem Herzen, dass du weiter mit ihnen gehst und anklopfst und dass du ganz klar zeigst und sagst, wer du bist und was du getan hast. Dass du der Erlöser bist für die ganze Menschheit. Dass du jeden von uns persönlich kennst, besser als wir uns kennen. Und dass du eine Menge bezahlt hast, sodass wir frei sein können. Und ich bitte dich, ja, dass du errettest, ja, dass du Frieden schaffst und Freiheit schenkst und dass du ja, eine neue Schöpfung schaffst und beschützt. Ja. Also komm bitte mit deinem Geist und lass nicht los. Und lass Satan bitte draußen eine Zeit lang. Amen.